Hi Alex hier vom Recording of Arts Tonstudio. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Was ich heute von meinem Kameramann gelernt habe, ist ganz arg wichtig und auch ein gutes Thema. Obacht, lebe, länger lebe. Und nee, Spaß beiseite. Heute soll es gehen um Studioarbeit. Also wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was eine Band alles beachten und mitbringen muss, wenn es live funktionieren soll. Und das Gleiche können wir tatsächlich auch im Studio anbringen. Dazu habe ich heute wieder einen Gast eingeladen. Timon, für alle, die dich noch nicht kennen, stelle ich doch einfach nochmal kurz vor.
So, servus, ich bin Timon, so wie bei der letzten Folge. Ich bin Bassist bei Insane Perception.
Immer noch,
nee, ja, so. Nach wie vor. Und ich helfe Alex ab und zu bei Live-Jobs mit und wir sind mit der Band beim Alex im Studio.
Ja, und da haben wir auch im Live, also beziehungsweise jetzt im letzten Podcast kurz das Studio-Thema angeschnitten, aber ich fand die Idee so gut, das auf eine externe Folge zu legen, dass wir das jetzt einfach machen.
Genau.
Und wenn man jetzt sagt, okay, man geht ins Studio, muss man sich immer erst mal überlegen, wie geht man ins Studio? Und ich würde ganz gerne immer das so anfangen, dass man sagt, okay, als allerersten Punkt wäre es vielleicht mal ganz gut, sich das Ziel ins Auge zu fassen.
Ja.
Was will ich eigentlich erreichen? Also, wo will ich als Band hin? Und vor allen Dingen auch, was will ich mit der Aufnahme erreichen? Und was soll das sein, was man aufnimmt? Also nicht einfach nur so, ja, ich gehe jetzt ins Studio, weil ich habe irgendwie Bock, irgendwas aufzunehmen. Dann wird es meistens nicht gut.
Nee.
Das ist mal der erste wichtige Punkt, dass ich ein Ziel setzen. Und zu sagen, okay, was will ich eigentlich überhaupt? Und dann die nächste Sache ist, okay, wenn ich das definiert habe, dann zu sagen, ich möchte eine EP mit einer gewissen Anzahl an Songs oder ein Album oder eine Single. In welche Soundrichtung möchte ich dann gehen?
Richtig. Ich meine, du musst ja wissen, im Endeffekt, wenn du was aufnimmst, das bleibt ja auch so, wie du es dann aufnimmst. Klar, dann gibt es nochmal Bearbeitungen über den jeweiligen Tontechniker oder Producer.
Ja.
Aber das Grundding, das muss von einem selber kommen und dann muss man sagen, okay, man hat hier den und den Sound, mit dem ist man glücklich und genau so soll das am Ende auch klingen. Weil wenn du jetzt in eine Albumproduktion direkt einsteigst und du sagst, okay, du nimmst jetzt ein Album auf, du hast aber keine Ahnung, in welche Richtung es gehen sollte, dann kommst du am Ende schwerer an dein Ziel, wie wenn du weißt, was für einen Sound du haben möchtest.
Ja.
Weil wenn du keine Ahnung hast, dann gibt dir der Producer einen Sound in gewissermaßen vor, kannst du da noch deine Kritikpunkte dazu anfügen und dann ist es dein Sound und fertig.
Ja, vor allen Dingen ist es jetzt hier auch so bei mir, ich finde mit euch raus, was ihr wollt für einen Sound und wenn das aber auch nicht in meine Richtung passt, wo ich dann sagen kann, hey, ich kann da nicht mitgehen und wir können so nicht zusammenarbeiten, bin ich auch so weit, dass ich sage, ich kann euch gern zu dem schicken, der ist da Experte drin, geht zu dem, dann wird es auch so, wie ihr das wollt. Also wirklich immer gucken, dass man weiß im Vorfeld, was möchte ich, will ich diesen elektronischen Sound, will ich alles programmiert, will ich alles digital oder will ich ein echt angespieltes Schlagzeug, will ich echte Amps haben, da muss man ganz, ganz anders rangehen von der Produktion her, wie wenn du jetzt sagst, ich möchte so modern digital wie diese, ja, modernen Metalcore-Bands
genau.
In diese Richtung gehen.
Ja, ich meine, der große Unterschied ist, wenn du einen Verstärker mit einem Cabinet hast, dafür brauchst du erstmal einen geilen Raum, wo du es drin aufnehmen kannst, dann brauchst du ein geiles Cab und einen geilen Amp dafür. Und dann brauchst du ein geiles Mikrofon, dass du das alles drei, die ganzen Sachen kombinieren kannst, dass es zu einem geilen, erfolgreichen Sound kommt.
Ja,
das gibt bei einem Modeler ist es ganz, 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 ganz anders. Weil da hast du dein Kabel, das geht vom Modeler in dein Interface rein und du hast direkt deinen Sound. Klar, es hört sich jetzt erstmal einfacher an, aber meiner Meinung nach kommst du zwar schneller zum Ziel, aber kommst dafür nicht so weit mit deinem Ergebnis.
Du hörst halt, also finde ich, da streiten sich die Geister drum. Viele sagen jetzt, hier, das klingt so gut, ich arbeite damit, ich nehme das.
Hm.
Ich bin der Meinung, wenn du einen echten Amp mikrofonierst und den Raum sorgfältig auswählst, wenn es zum Beispiel das mein Aufnahmeraum ist, du wirst den Sound, den wir da drin produzieren, nie digital abbilden können mit einem anderen System. Und wenn du Und das ist immer mein Ziel, ist es, der Band einen eigenen Sound zu geben, wo sie sich definieren können mit. Also der anders ist wie andere Bands.
Ja.
So, wo ein Excitement drin ist, wo du guckst, okay, das ist die Band. Und das, glaube ich, funktioniert nur, wenn du dein eigenes Equipment mitbringst, wenn du das pflegst und wenn du vor allen Dingen auch weißt, wie du das einstellst.
Ja.
Und ich habe hier so viel gelernt mit Bands, wo dann erstmal zu viel Overdrive hatten und das dann scheiße war beim ersten Take und dann weniger auf einmal besser geworden ist. Und das musst du bereit sein, die Zeit zum Ausprobieren zu investieren. Und dann kann da aber ein rattenscharfes Ding draus werden, weil wenn du deinen Amp nutzt, und so ein Producer bin ich, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben das richtig gute aufgenommene Signal, so zum Beispiel für die linke Seite von dem Song mit einer eigenen Gitarre und dann das rechte Signal mit einer anderen Amp-Einstellung oder mit einer anderen Gitarre, dass man das miteinander kombiniert und dass man dann sagt, man mischt dazu ein digitales Signal dazu, um das ein bisschen anzufetten, wie man dazu sagt, dann kann das unique, einzigartig und richtig geil werden. Und da kommt eben man nicht so einfach ran an den Sound. Wenn ich jetzt aber nur von Neural DSP Preset Nummer 1 lade,
dann hast du das Preset Nummer 1, das jeder andere auch hat.
Genau, im Endeffekt. Und das ist dann halt stinkelangweilig. Und das oberste Ziel soll ja sein, wenn später der Veranstalter, der Endkunde oder sonst wer auf Play drückt, bei der Spotify-Playlist oder sonst wo,
dass es direkt dass geil es findet.
So geil ist, dass der einen Ständer kriegt und sagt, euch buche ich. So.
Ja.
Das sollte man eigentlich hinkriegen. Und gibt es halt ganz, ganz viele Stellschrauben, die man gehen muss. Das ist das, wo ich gesagt habe, dass man erstmal weiß, okay, ich muss mir ein Ziel setzen. Dann muss ich definieren, was ich will. Dann muss ich mir überlegen, in welchen Sound gehen. Das machen wir jetzt bei der neuen EP von euch ja auch.
Ja.
Dass wir sagen, okay, der und der Sound ist es. Wir haben jetzt rausgefunden, zum Beispiel, was Electric Callboy für Amps haben und gucken, dass wir das, wie wir das für uns replizieren können, dass das funktioniert, dass wir da hinkommen in den Sound. Und dann aber auch, dass wir dann sagen, okay, wer mastert das später, dass das dann funktioniert, dass es in diese Richtung geht.
Ja, wir haben uns ja dazu entschieden, dass es der Ayosha Sieg macht. Das ist ja der Producer von Electric Callboy. Und damit kommen wir am nächsten an das Ergebnis. Aber wir sagen jetzt nicht, okay, wir machen alles genauso, wie es jetzt Electric Callboy gemacht hat beim Aufnehmen, dass wir exakt gleich klingen. Nee. Sondern wir haben eigene Amps, wir haben einen Engel und einen Peavey und dann unsere eigenen Cabinets. Und was wir uns auch überlegt haben, was ich so noch nicht gesehen habe, weil wir hatten im letzten Gespräch darüber, okay, wir haben die und die Mikrofone zur Auswahl, aber was ist, wenn man ein gewisses Mikrofon missbraucht, um das anders zu verwenden, dass man daraus trotzdem einen geilen Sound kriegt.
Ja.
Weil wir hatten es dem Letzter von, ja, ein Grenzflächenmikrofon, habe ich dich gefragt, ja, was macht denn das überhaupt?
Ja.
Das nimmt eine Grenzfläche auf.
Das heißt so, deswegen genau. Macht es das genau so.
Und das liegt in der Bassdrum drin. Aber was ist, wenn man das einfach in eine Halterung reinsteckt, dass es steht quasi und das vor einen Gitarrenamp oder vor einen Bassamp hinstellt? Und das wollen wir jetzt eben bei der nächsten EP ausprobieren, dass wir so vielleicht auch nochmal neue Nervenkitzel quasi rauskriegen.
Was anderes halt. Also das war der Gedankengang dahinter war, was wäre denn, wenn man die Grenzfläche verschieben könnte vor der Schallquelle und dann sagen kann, okay, man kann den Punkt frei wählen und gleich hören, wie das klingt, wo man das hinschiebt. Und dann auch später dann in die Konstruktion auch unterschiedliche Grenzflächen reinstecken kann und gucken kann, wie klingt das? Und das gibt's halt, also ich kenne die Konstruktion nicht, vielleicht wisst ihr da draußen irgendwo, ob es sowas ähnliches gibt. Es gibt einen Subkick, glaube ich, für die Bassdrum, wo dann praktisch eine Art Snare das Mikrofon ist, wo man da vorschieben kann. Aber so in der Art habe ich es noch nicht gesehen und das probieren wir aus, ob das gut ist, wird man dann rausfinden, aber wir nehmen uns die Zeit dafür. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich Zeit nehmen. Ja, das kostet Geld, ich weiß. Aber ich hatte das auch wieder neulich mit einem Kunden, mit dem ich das Gespräch auch hatte. Man darf eins nicht vergessen, das ist später das Aushängeschild.
Richtig.
Von jemandem, also von euch. Ja, wenn ihr Künstler seid und irgendwo aufnimmt, ist das Aushängeschild. Und damit bewerbt ihr euch auf Konzerte. Damit repräsentiert ihr euch als Band. Und wenn das halt scheiße klingt oder langweilig klingt, dann hat man halt verkackt.
Ja.
Und schafft halt eben nicht, aus dieser Konzertbubble, wo man ist, rauszukommen und mal größere Festivals zu spielen und mal vielleicht zu gucken, dass mal was geht. Und deswegen muss man gucken, dass man da zusammen eben das Ziel erreicht und Stück für Stück weiterarbeitet. Und dann geht die Frage weiter, dass man sagt, wir sind jetzt Thema Gitarre, dass man dann sagt, okay, Schlagzeug, was für ein Schlagzeug nimmt man? Also richtig. Tut man es programmieren? Ich bin gar kein Fan von Programmieren. Für mich klingt das immer, also es gibt ganz, ganz wenige, wo ich kenne, die das gut machen, dass das ertragbar ist. So, aber ich finde, man hört dieses Maschinelle raus. Das kann für gewisse Stile, kann das cool sein. Aber ich glaube, um diese Menschlichkeit hinzukriegen und um dieses Gefühl der Bandzusammenspielung hinzukriegen, was man ja oft eigentlich auch haben will in Aufnahmen drin, ist dieses Echteinspielen wichtig. Aber dann muss die Auswahl des Schlagzeugs, dass man dann sagt, okay, was für ein Schlagzeug nehme ich? Was für Fälle nehme ich drauf? Da gibt es unterschiedlichste Fälle. Ich hatte einen Schlagzeuger da, der hatte so eine Ölschicht auf dem Fell drauf, wo so zwischendrin war, und die waren so geil, die Toms, das war der Hammer. Ich hatte einen Schlagzeuger da, der hatte ganz, ganz schwere Becken, die wo so Vintage-mäßig aussahen und auch so geklungen haben, und es war so geil, damit Metal zu recorden.
Ja gut, ich meine, es geht ja darum, was nimmst du für was? Also es gibt Becken, Fälle, Drumsets, die nimmst du für die Kategorie an Musikgenres oder auch für die, aber du musst auch immer im Hintergedanken haben, was ist, wenn du die anders einsetzt?
Ja.
Wie können die da geil klingen? Es gibt Jazzbecken, die sind halt so für ganz feinfühlige Sachen. Und was ist, wenn du sowas bei Metal nimmst? Weil es gibt Metal, das geht entweder pur auf die Fresse, oder es gibt auch Metal, die haben so melodische Sachen drin, die haben auch ruhige Parts drin, und da kannst du das richtig geil kombinieren. Zudem auch, was jetzt um Fälle ist. Fälle, da gibt es so viele verschiedene in Dicken, in Material, und das ist alles so ausschlaggebend. Und das ist genauso wie Instrumentseiten. Es gibt zig verschiedene Hersteller, aber du musst mal alle durchtesten, dass du weißt, okay, was ist für den Clean Sound geil und was ist für den Distorted Sound geil.
Ich hatte jetzt den Fall bei einer Produktion, Grüße gehen raus an Tom von Old Dogs Pleasure. Wir haben Rhythmusgitarre aufgenommen für die EP, es waren 4 Songs, glaube ich. Und wir haben die erste Seite eingespielt und dann die zweite Seite eingespielt, alles mit einem Marshall Amp. Das war bei der ersten EP, und dann haben wir die Lead-Gitarre mit einem Engel Amp gemacht. Es klang so gut, dass wir uns überlegt haben, was passiert eigentlich, wenn wir die zweite Seite tauschen und den Engel Amp nutzen. Und dann haben wir uns die Zeit genommen und haben das tatsächlich gemacht und neu angespielt, und es war so geil, dass wir gesagt haben, so machen wir das jetzt. Wir haben Engel und Marshall miteinander kombiniert. Das ist eigentlich eine, finde ich, ungewöhnliche Kombination für Rock. So,
jein.
Für Rhythmussektion.
Ja, es gibt da Verschiedenes. Also ich meine, du hast ja auch so viele Verstärkerhersteller, die so viele unterschiedliche Charakteristiken haben, aber du kannst mit allen trotzdem was Gewisses erzielen und die in Kombination so verschieden einsetzen. Weil ich meine, wir hatten jetzt zur Auswahl gehabt für unsere nächste EP einen Peavey, einen Marshall, einen Engel, einen Huge St. Kettner und so weiter. Also wir hatten echt unzählige Amps, aber wir haben einfach uns mal zusammengehockt. 5 Stunden saßen wir im Proberaum, hatten alle unsere Cabinets, alle unsere Amps dabei, haben gesagt, okay, wir probieren mal alle mit allem aus. Und haben dann bemerkt, okay, der Peavey über die Engelbox und der Engel über die Marshallbox, das sind unsere Way to Go's, mit denen wollen wir bitte die nächste EP machen. Und es wird ein richtig, richtig, richtig geiles Ergebnis sein, weil ich kenne die Amps mit den Caps schon abgenommen. Ich kenne ein paar Bands, die haben das auch schon in der Konstellation so gehabt. Und das wird fett.
Ja, und es ist, ich weiß, du warst noch nicht da beim Album, aber ich weiß, bei eurem Album habt ihr das noch nicht gemacht.
Ja.
Euch damit auseinandergesetzt.
Ja gut, beim Album, das war so am Anfang, das war ja noch vor meiner Zeit. Und ich will es jetzt nicht böse sagen, aber die hatten damals einfach noch keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll.
Ja.
Da haben wir gesagt, oder da haben die gesagt, okay, man nimmt für Rhythmus und Lied den gleichen Amp. Das ist ein grundlegender Fehler.
Ja, und jetzt habt ihr euch damit auseinandergesetzt, ihr habt Zeit investiert und ihr werdet merken, das wird sich auszahlen später im Recording und auch im Mix, denn das ganz Entscheidende, Wichtige, und das muss jede Band immer verstehen, ist die Quelle. Und die Quelle ist der Musiker selber.
Richtig.
Und das Equipment, was er mitbringt.
Ja.
Die erzeugen den Klang. Ich kann da jetzt ein 3000 Euro Neumann-Mikrofon davor stellen. Das ist alles wunderbar. Ich kann da einen geilen Preamp dranhängen. Wenn aber das Ursprungssignal scheiße ist, hilft das geilste Mikro nichts.
Wenn du nicht singen kannst, dann hilft dir auch kein Neumann.
Ja. Das und es ist so. Dann das nächste ist Performance. Und ich bin da auch mittlerweile knallhart. Wenn das nicht funktioniert, schicke ich euch heim und sage hier, da ist eine Musikschule, da ist ein guter Lehrer, geht dahin, lernt es und kommt dann wieder, wenn ihr es könnt.
Ja.
Weil es bringt nichts, wenn ich versuche, euch da durchzuprügeln und es nicht funktioniert. Ihr müsst das Zeug so gut können, so gut, dass das so geil auf Band ist, dass man da nicht mehr viel editieren und machen muss.
Richtig.
Ich kann das zwar und man kann vieles retten, aber ich habe mittlerweile gelernt und habe gesagt, okay, es ist euer Aushängeschild und wir arbeiten gemeinsam daran, dass es funktioniert. Und wenn der Gesang nicht funktioniert, schicke ich dann den Sänger zum Gesangslehrer, sage bitte nimm Unterricht und komm mit dem Lehrer hierher. Das ist das beste Ergebnis, wenn da ein Gesangscoach drüber guckt. Ja. Das ist auch, ich habe da lang mit dem Sänger von Samo drüber gesprochen. Der hat mir den Tipp gegeben, er hat sich 4 Monate lang mit seinem Gesangscoach auf das Album-Recording vorbereitet. Mhm. Und natürlich ist dann der Gesang geil. Und das sind diese Unterschiede, was ein Profi ausmacht von einem Amateur. Die bereiten sich wirklich intensiv auf das Recording vor und gehen nicht ins Studio mit, ja, gucken wir mal, was passiert.
Das war ja eben genau das Problem am Anfang bei unserem ersten Album, was wir jetzt gerade Stück für Stück releasen.
Ja.
Das war einfach so, ja, wir gehen mal einfach drauf
zu. Los und gucken, was da so
genau
kommt.
Dann, wo ich dazu gekommen bin, haben wir uns entschieden, weil die Sängerin gegangen ist, dass wir auch den Bass neu einspielen, weil der war ja davor nicht von mir.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe mich zwar nicht 4 Monate drauf vorbereitet, aber ich habe mich 2 Wochen konstant an den Songs gehängt. Ich habe nochmal meinen Sound überarbeitet und habe gesagt, okay, ich mach's vielleicht lieber so und drehe das bisschen raus, dafür das bisschen mehr rein. Und so habe ich die gesunde Mitte von allem. Und dann bereite ich mich darauf vor, dass ich damit mal alles ausprobiere, jeden Song, gucke, was mir mit dem Sound nicht passt und überarbeite das so lange, bis ich mit dem Sound und mit dem, was ich spiele, beides in einem Klang zufrieden bin.
Ja. Es gibt so viele Sachen, die man sich gescheit vorbereiten kann. Es gibt Guitar Pro. Man kann auf Guitar Pro die Tabs eintappen und man kann das sich ausgedruckt mitnehmen. Mhm. Man kann sich mit Notenschreibprogramm, wenn man denn Noten lesen kann, aufschreiben. Aber wichtig ist, dass man das festhält und mitbringt und griffbereit kann und auch eigentlich auswendig spielen kann.
Richtig.
Dass du weißt, okay, ich muss, die Performance ist anders, wie wenn du irgendwas abliest.
Ja.
Und es ist auch beim Gesang so, lern den Text auswendig, verdammt nochmal.
Ja, wenn du den Text nicht kannst, dann brauchst du ihn auch einfach nicht singen. Das ist ganz einfach. Da musst du einfach knüppelhart sein. Okay, wenn ich weiß, ich kann den Songtext nicht auswendig, dann muss ich ihn zuerst auswendig können, weil wie willst du etwas mit einer Performance so geil hinkriegen, dass es sich so stark anhört, ohne dass du denn den Text kennst, auswendig kennst.
Ja, das ist dann, wenn sie dann so dastehen mit dem Handy in der Hand, so.
Da ist
kriegst du irgendwie nicht hin oder so, oder? Ja. Einer hat es mal ausgedruckt und so ganz klein ausgedruckt, dass man es nicht mehr sieht und sich gewundert, warum man nichts sieht. Da habe ich gesagt, ja, du musst halt irgendwie so machen, dass du es dann halt ablesen kannst.
Du brauchst einfach nicht ausdrucken, sondern du lernst einfach gleich auswendig.
Gleich auswendig, gleich gucken.
Klar, ein Text ist immer als Safety gut.
Ja.
Weil ich meine, das wissen wir alle, es kann mal passieren, dass du irgendwas kurz vergisst, auch wenn du es auswendig
kannst. Das kann man ja auch mitnehmen, aber wenn du halt abliest, also
Wenn du es grundlegend schon nicht kennst, also wenn du den Ablauf nicht kennst und die Auswendigkeit von den einzelnen Wörtern nicht hast, dann brauchst du es nicht ausprobieren.
Ja. Guter Kumpel von mir, der Steven, der ist ja auch oft beim Rappen gewesen. Der war auch da im Podcast, der sitzt doch gerade so drüben
ja,
weg.
Ja, der sitzt da hinten.
Sitzt da hinten. Der weiß ganz genau, wie ich ihn prügle, wenn er rappt und seine Performance nicht passt. und ich das nicht abkaufe. Ich finde es immer lustig, wenn mir die Künstler Texte geben, wo textgewaltig sind, wirklich textgewaltig, und man denkt, wow, und wenn sie dann anfangen, das zu singen, du denkst, yo, das geht so nicht. Du musst es.
Da musst du doch nochmal Gesangsunterricht nehmen.
Rüberbringen und liefern. Und so arbeitet man dann aber wirklich auch zusammen an dem Projekt und guckt, dass man da einen Weg findet, dass das funktioniert und dass das später auch gut wird, weil Superior Drummer drüberlegen kann jeder.
Du kannst dein Drumset triggern, dann kannst du bloß die Triggersignale aufnehmen und da alles draufhauen, aber am Ende ist es nicht so geil, wenn du genau das gleiche machst, bloß anstatt Trigger Mikrofone dran machst.
Ja.
Weil im Endeffekt, du hast die gleiche Lautstärke, du hast die gleichen Signale im Endeffekt, bloß du hast ein echtes Schlagzeug.
Ja.
Und dann musst du halt vielleicht ein Tausender mehr drauflegen, dass du ein geiles Schlagzeug hast, aber da hast du einen echten Sound, der teilweise so gewaltig ist, dass du dir denkst, wow, wie kann das eigentlich bloß so geil klingen?
Ja.
Und an dieses Ergebnis musst du kommen.
Deswegen muss man, wo ich gesagt habe am Anfang, man muss definieren als Band, was will ich später.
Ja.
Und möchte ich so wie jeder andere sein, der nicht auffällt und der vielleicht im Jugendhaus rumspielt? Oder wo man sich mal wundert, oh, die haben mal wieder einen Post gemacht.
Sondern eine Band, die sagt, okay, oder die einfach ausschlaggebend ist für jeden. Also eine Band, wo man sagt, okay, die hören sich anders an, das interessiert mich, weil es sich von der Klangcharakteristik einfach abhebt, wie jetzt jeder Modeler-Scheiß heutzutage.
Ja. Wie war es bei euch, wo ihr die ersten Songs veröffentlicht habt, wo der aus Berlin da oder was das war geschrieben hat, boah geil, echtes Drumset und sah und der Groove und so?
Wir hatten da Antworten auf unsere YouTube-Videos, ey, das hört sich geil an. Klar, wir hatten auch ein bisschen negatives Feedback, aber das hast du überall.
Das heißt, ja.
Zum Beispiel bei unserem ersten Song, da haben wir halt nicht gesagt, okay, wir machen den Phaser danach drauf, sondern wir hatten den schon beim Einspielen drauf.
Ja.
Und wenn du dann zwei Seiten machst, dann gibt's da eine Phasenverschiebung und das hört sich nicht so toll an.
Ja, habe ich euch gesagt, ja.
Mir hast du es nicht gesagt, ich war nicht dabei.
Ja.
Aber du hast auch nichts dagegen unternommen.
Ja, ich hatte keine Chance. Ich hatte literally keine Chance, da irgendwas zu unternehmen.
Aber jetzt ist es so.
Der Lernfaktor war da.
Wir haben daraus gelernt, wir machen es nicht nochmal so. Aber genau durch sowas lernt man auch. Also du kannst nicht sagen, okay, ich mache von Anfang an als nicht wissende Band alles direkt perfekt. Sondern du brauchst einen Lernprozess.
Das ist ein Punkt, den ich auch habe lernen müssen. Klar kannst du dich theoretisch auseinandersetzen, wie man ein Schlagzeug mikrofoniert oder wie man eine Band aufnimmt oder du kannst sagen, ich miete mich irgendwo in ein Studio ein und mache das irgendwie. Aber der letzte Punkt ist ja immer der, durch das Machen und das immer wieder machen, wirst du immer besser.
Richtig.
Und entwickelst dich auch immer weiter.
Ja. Ja,
ich habe jetzt auch gesagt, ich habe früher songweise aufgenommen, jetzt nehme ich partweise auf und sage, okay, wir machen jetzt Schlagzeug erst, dann Bass erst, dann Gitarre, also Rhythmusgitarre erst und Lead-Gitarre erst. Das sind aber Prozesse, die entwickelt man mit der Zeit und dann merkt man, okay, was funktioniert für die Leute besser und was auch funktioniert für mich besser. Und das ist so ein Punkt, das kommt mit der Zeit mit und das findet man aber auch raus, was braucht die Band? Mhm. Wo steht die Band? Was will die Band überhaupt? Ja. Ich hatte eine Band, die hatten drei Gitarristen, da wusste der dritte nicht, also der dritte Gitarrist, das kam im Studio raus, der hat jahrelang falsch gespielt.
Ach du Scheiße. Boah.
Und die haben richtig große Events gespielt und der hat jahrelang immer falsch gespielt, weil der das immer so gespielt hat und es war halt immer scheiße. Und die haben im Studio gemerkt, kacke, da hat das halt nicht gekonnt. Und dann musste ich das mit dem halt durchprügeln, dass das funktioniert.
Ich meine, das ist halt einfach, wenn auch die Band intern nicht auf jeden gegenseitig Acht gibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, okay, da verspielt er sich immer, der Gitarrist zum Beispiel, dann weise ich ihn da extra nochmal drauf hin, weil ich konzentriere mich in den Proben nicht nur auf mein Instrument. Klar, ich muss das können, aber ich kann das, weil ich das daheim übe und in den Proben schaut man, ob man das gemeinsam auch so geil kann. Und ob man es richtig macht oder nicht.
Ja. Das ist ein Punkt, der mir ganz wichtig ist bei den Musikern, dass die immer alle dabei sind.
Ja.
Bei jedem Recording-Schritt, bei jedem Mixdown-Schritt. Ich bin da nervig, vielleicht nerviger wie andere, aber mir ist es egal. Ich möchte, dass jeder Musiker versteht, warum das Schlagzeug klingt, wie es klingt.
Mhm.
Ich möchte, dass die sagen, hey, da stimmt gerade was nicht, was der spielt, weil die Songs kennen. Ich möchte sagen, oh, könnte man da nicht was ändern, weil ich gebe jedem die Chance, daran mitzuarbeiten, dass das ein Gesamtkunstwerk wird von jedem. Mhm. Ich gebe da wirklich, und ich möchte, dass da jeder mitarbeitet. Man kann sich ja dann aufteilen, dass einer Social Media macht und der nächste irgendwie Videos aufnimmt oder sonst irgendwas, aber faktisch, ich hasse es, den Leuten den Gitarrensound vorzuliefern und sagen, das ist euer Gitarrensound.
Ja.
Ich möchte, dass die mitarbeiten dran, dass die verstehen, dass das so klingt. Und dann bin ich auch sicherer in der Produktion und kann sagen, okay, so können wir gemeinsam vorangehen. Und wenn das nicht gegeben ist, muss ich dann sagen, dann muss ich die Band heimschicken oder zu einem anderen Produzenten, weil das ist nicht meine Arbeitsweise. Ja.
Ich meine, so. Das ist auch eben genau der grundlegende Unterschied zwischen dir und anderen, dass du dich nicht nur darauf konzentrierst, okay, du recordest einfach bloß, sondern du konzentrierst dich auch auf die einzelnen Musiker und sagst, okay, du willst sie mit einbringen. Dir ist auch das Menschliche sehr wichtig und dass man erfolgreich zusammenarbeitet und am Ende auch was gescheit draus macht. Und ich sag dir, ja, okay, ich habe jetzt was aufgenommen, du hast es gemixt und gemastert und jetzt ab, weg damit.
Ja, es gibt viele, die sagen, es ist projektbezogen. Aber mir ist viel wichtiger, dass man gemeinsam wächst. Ja. Weil was bringt mir es denn, wenn ich euch quasi abziehe, finanziell und sage so, tschüss, geht mal schön heim. Ich möchte ja, dass ihr wiederkommt.
Ja.
So, und ich möchte, dass ihr aufsteigt, weil wenn ihr aufsteigt, steige auch ich auf. Und deswegen gucken wir, dass wir gemeinsam, und das ist die Botschaft, die ich tatsächlich gegen Ende, wir sind schon wieder so langsam, paar Minuten haben wir noch, der Jonas hat schon wieder das Handy hochzückt, aber ich habe, glaube ich, noch ein bisschen, ich glaube, wenn er nochmal das Handy hochzückt, sehe ich noch, wie lange ich für meine Schlussrede habe, aber er zickt es gerade nicht.
Ich will auch noch was am Ende sagen.
Das Allerwichtigste, und das ist mir ganz wichtig, das ist immer ein Team.
Ja.
Und die, egal in welcher Band, in welcher Künstler hierher kommt, für mich ist das immer ein Team. Und man arbeitet immer gemeinsam an dem Ergebnis. Und da muss jeder nachher zufrieden damit sein.
Ich meine, das große und ganze Wichtige ist ja auch, dass du nicht nur sagst, okay, du machst dieses Projekt und dann ist es abgeschlossen für dich, sondern du willst ja eben, wie du es gesagt hast, die Leute auch wieder im Studio hier haben. Und es bringt dir ja nichts, wenn die irgendwas mit jetzt der Produktion machen und es funktioniert nicht. Also wenn die jetzt dann einen Song releasen und dann ist scheißegal, was mit denen passiert und die haben in 4 Monaten 40 Aufrufe, das bringt denen nicht viel, das bringt dir nicht viel, weil dann haben die unnötig Geld ausgegeben, was einfach nicht weiterkommt, so wie dass du mit der Produktion auch nicht weiterkommst, dass es niemand hört.
Ja. Deswegen immer gemeinsam und nicht gegeneinander und dann wird das Ding geil und das ist tatsächlich ein schönes Schlusswort.
Ich habe auch noch eins.
Bevor der Jonas auszwitschert. So. mit dem Blick nach oben gerade. Wirklich, Leute, seht es immer als Gemeinschaftsprojekt. Das kann nur funktionieren, wenn man zusammenarbeitet. Und es wird immer mal Leute geben, die auch mal sagen, das ist scheiße, was er da macht. Ja, und
manchmal kann es auch einfach sein, dass die Leute neidisch auf euch sind, weil es sich geil anhört.
Ja.
Merkt euch das unbedingt.
Und bitte fragt nicht ChatGPT, ob das gut gesungen ist oder ob das emotional gesungen ist.
Ja.
So.
Und noch eine Sache. Lernt euer Zeug auswendig. Ganz, 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 ganz wichtig. Weil, kurzer Reminder zum letzten Podcast, das habe ich nämlich den letzten vergessen. Wenn ihr live spielt, dann könnt ihr das nicht so im Studio wieder, also nicht so wie im Studio wieder machen, sondern wenn ihr das live spielt, dann hört das auch jeder genau so. Wenn ihr da dauerhaft Fehler spielt, dann hört das jeder. Wenn ihr das im Studio macht, dann macht man einen neuen Take. Das ist auch in Ordnung. Aber man sollte ja auch da gucken, dass man alles sehr, sehr gut kann. Dass man jetzt nicht sagt, okay, ein Song, 300 Takes pro Instrument oder sowas.
Ja.
Das ist mein Schlusswort. Prägt euch eure Sachen ein. Schaut, dass ihr das könnt, was ihr euch vornehmt und gebt eine geile Performance ab.
Ja. Und wenn ihr den guten Dude wieder sehen wollt, schreibt Timon, du geiles Stück, als Hashtag, komm bitte wieder.
Dass es schön viral geht.
Dass es schön viral geht. Oder warte, Timon, du geiles Stück, bitte geh viral.
Ja.
Du Aal.
Tanz der Aal.
Tanz der Aal. Grüße gehen raus an Körperklaus. Ja. Ich guck mal, ob ich den auch noch herkriege im Podcast.
Bring ihn bitte her.
Das war super.
Körperklaus, falls du siehst, komm bitte, zum bitte, Alex zum ja. Podcast. Wir haben Bock auf dich.
Wir machen Tanz den Aal hier im Studio direkt.
Genau.
Haut
also,
rein.
Ciao, ciao. Tschö.